Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Für mich ist es auch ein Novum, sonntagmorgens hier zu sein. Ist auch mal ein schönes Gefühl, euch so ausgeschlafen zu sehen und aufnahmefähig. Ich musste leider vielmals absagen, aus verschiedenen Gründen, und glaube ich, habe aufgehört zu zählen, wie viel Mal ich abgesagt habe. Aber durch die Hartnäckigkeit und Freundlichkeit von Franz bin ich heute da, obwohl auch selbst heute nicht der ganz optimale Termin wäre. Aber wir müssen eben uns damit abfinden, dass es im Leben nicht immer alles optimal sein muss. Und da es schon so lange her war, wo ich kommen sollte, hatte ich schon damals ein Wort. Und dadurch, dass das sich jetzt alles so hinausgeschoben hat, habe ich hier so in mich hineingehorcht, ob ich das noch bringen sollte. Und es ist dabei geblieben. Und ich möchte jetzt mal so als Vorgeschichte im Markus-Evangelium können wir lesen, dass die Jünger, dass der Herr mit den Jüngern an einem sonnigen Tag durch die Felder ging. Man kann sich vorstellen, wie reif das Korn schon damals war, da, weil die Jünger hatten wohl Hunger. Und es war ja nicht so, dass die nächste Imbissbude immer gleich um die Ecke war, wie heutzutage. Wir stoßen ja überall an Ecken, wo wir was zu uns nehmen können. Und die hatten Hunger und fingen an, dann hier von dem Weizen dann einfach die Ähren so zu rubbeln und fingen an, etwas zu sich zu nehmen, weil der Hunger groß war. Und unter dem Gefolge, was da war, waren auch Pharisäer, und wir kennen die Geschichte, die haben sich furchtbar aufgeregt und haben gesagt, wieso? Wieso tun die Jünger das am Sabbat? Das ist nicht erlaubt. Nur zum Verständnis, dass der Sabbat war ja eigentlich der Grundcharakter des Sabbats war des eines Freudentages. Es war ein Tag, wo die Menschen zusammenkamen, damit sie Gottesdienst halten konnten und zum Lobe des Herrn. Also der Sabbat war eigentlich so in der ganzen Hierarchie der Feiertage war der Sabbat ganz oben. Und später, weil sie den so wichtig gehalten haben, haben sie angefangen, den Sabbat noch so zu zementieren mit noch mehr Sachen, die sie dazu gedichtet haben, damit das ja perfekt ist. Und dazu gehörten dann viele so Kleinigkeiten: Du darfst am Sabbat darfst du nicht kaufen, du darfst nicht arbeiten, und das haben die dann schon als eine Arbeit gesehen, dass die Jünger an diesen Ähren gezupft haben. Und weil es dann so kompliziert wurde, hat man auch versucht, dieses ganz Strenge dann zu umgehen, habe ich mal gelesen, dass, also es war ja nicht verboten, zum Beispiel auf See zu reisen am Sabbat, ne? Da hat man sich so einen Wasserschlauch, so einen Wassersack genommen und aufs Kamel gesetzt und auf dem Wassersack gesessen. Und damit hat er auch ein gutes Gewissen, dass man das auch so machen kann. Oder weil man nicht kaufen durfte, hat man anschreiben lassen. Ich zahle morgen hier. Und wir kennen ja auch im Laufe der Geschichte und auch mit der Fastenzeit in unserer christlichen Kultur, wie dann doch Sachen erfunden wurden, damit man es ja doch noch irgendwie erträglich macht. Als ginge es darum, der Sabbat wurde als Freudentag zur Ehre Gottes von Gott befohlen. So, das ist so die Vorgeschichte und es war ja zum Verständnis jetzt auf das Nächste, es war ja so, dass eben dadurch, dass Jesus ja auch meistens so am Sabbat unterwegs auch war und er ging in die Synagogen, da versammelte sich das Volk und so, da hatte er viele Kontakte halt mit den Pharisäern diesbezüglich. Und das ging so weit, und das kommt aus dem nächsten Text hervor, dass sie auf die Gelegenheit warteten, er soll mal den entscheidenden Fehler machen und dass sie ihn praktisch dann auch umbringen durften. Und in Markus Kapitel 3 können wir lesen, ich fange da jetzt mal an, und er ging abermals in die Schule, also in die Synagoge. Und da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, auf dass sie eine Sache wieder ihn hätten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, tritt hervor. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie umher an mit Zorn und ward betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und die Hand ward ihm gesund wie die andere. Also wo ich mich mit diesem Text befasst habe, habe ich gesagt, ja, das ist ja fast ein Stoff wie aus Hollywood. Ne? Alles war vorbereitet. Jesus kam in diese Synagoge und das heißt hier, sie lauert ihm auf. Es war alles schon vorbereitet. So, jetzt mal sehen, was macht er jetzt. Jetzt können wir ihn... Also eine ganz spannende Geschichte. Sie lauten darauf, ob er auch am Sabbat teilen würde. Und dann stand ja auch schon, und das haben sie auch mitgekriegt, es ist jetzt hier nicht, aber man kann sich schon fast vorstellen, die haben gesucht, wo haben wir einen? Wo haben wir einen, den wir hinstellen können, der nicht zu übersehen ist? Und dann mal sehen, was er macht. Und ein Knistern war da in der Synagoge, eine Spannung. Kann man sich gut vorstellen. Denn da ging es nicht um, es ging um den heiligen Sabbat. Und es ging darum, wenn einer da überschreitete das Gesetz, dann durfte der sogar nach dem Gesetz getötet werden. Das, diese Situation war vorhanden. Und es war ein Knistern da. Und dann schaut Jesus sich diesen Mann an, der ja natürlich mit seiner verdorrten Hand auch nicht zu übersehen war und ruft ihn nach vorne. Ja, vielleicht haben schon manche gedacht, okay, der ruft ihn jetzt nach vorne und vielleicht erklärt er uns jetzt, so wie es sich gehört, ich hätte dich wohl gern geheilt, aber heute ist Sabbat. Komm mal morgen vorbei, morgen bin ich im nächsten Ort und dann bist du dran. Und die Spannung stieg noch stärker. Was tut er jetzt? Die Männer unten im Rund, die Frauen oben auf den Balkonen, so war das, die waren getrennt, guckten jetzt ganz gebannt auf Jesus. Was macht er jetzt? Und ihr Lieben, mich hat das so berührt, was er sagt. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat das Gutes tun? Oder soll man Böses tun, das Leben erhalten oder töten. Hier ging es um einen Menschen. Hier ging es um einen Menschen, und das ist nicht so. Zu der Zeit war es nicht so, dass Menschen, die irgendwie behindert waren, gut aufgehoben waren, so wie heute in unserer Gesellschaft. Es war eine große Not, wenn Menschen blind waren, wenn Menschen behindert waren. Es war eine große Not, wie sie durchs Leben kommen sollten. Und mit einer verdorrten Hand hatte man nur eine. Und wahrscheinlich für viele Arbeiten ist eine zu wenig. Und Jesus macht tatsächlich das, wie man so schön sagt auf Deutsch, er hat durchgezogen. Denn er ist gekommen, um den Menschen zu retten. Er ist gekommen, um den Menschen eine Hilfe zu sein, ihr Lieben. Und wir lesen an einer anderen Stelle, wo Jesus die Jünger losschickt, sie sollen in seinem Namen heilen und verkündigen das Evangelium, wo die Jünger dann irgendwie, welche haben es nicht ganz begriffen oder nicht ganz so mitgemacht, wie die Jünger es sich vorgestellt haben. Dann kam so, Herr, da gibt es welche, komm, lass Feuer vom Himmel regnen, damit die vernichtet werden. Dort sagt Jesus auch, ich bin gekommen, um zu retten, um die Seele der Menschen zu retten. Deshalb bin ich gekommen. Und er hat viele Schwierigkeiten gehabt immer und gekämpft. Aber er hat dieses eine Ziel hat er durchgezogen, bis zum Kreuz auf Golgatha, um den Menschen zu retten, um den Menschen eine Lebenshilfe zu sein, wie in diesem Fall. Er sagt ja hier, wir, was sollen wir tun? Sollen wir nicht Leben erhalten? Also sind wir alle auch damit eingebunden. Und das möchte ich heute auch ein wenig betonen. Die Not des heutigen Menschen drückt sich in zweierlei Ängsten aus, in der Angst vor der Vergangenheit und von der Angst vor der Zukunft. Es ist so, die Zeit ist eine Einbahnstraße und wir, kennt man nur in Filmen, dass man noch zurückgeht und irgendwie noch anders, was anders macht, in die Wege leitet. Die Zeit ist eine Einbahnstraße und wir machen und erleben viele Sachen, die uns belasten, die uns krank machen. Und wir haben nicht die Möglichkeit, zurückzugehen und manches ungeschehen zu machen. Es sind viele Entscheidungen, die vielleicht nicht gut waren im Leben. Es sind viele Worte, die man ausgesprochen hat, die die Menschen äußerst belastet haben, die Streit entfacht haben, auseinandergehen, die Menschen wirklich belasten und gehen durchs Leben. Und es gibt nicht die Möglichkeit, zurückzugehen und etwas zu reparieren. Die Psychologen selber sagen, wir können im Endeffekt nicht heilen. Wir können euch nur etwas an die Hand geben, damit ihr mit den Sachen besser umgehen könnt. Also das ist eine ganz, ich will es auch nicht unterschätzen, wir sollen dankbar sein für alles, was da ist. Aber es ist nicht die Lebenshilfe, nachdem wir uns eigentlich sehnen. Es ist nicht die Lebenshilfe, die wir eigentlich brauchen. Und Da kommt Jesus ins Spiel. Und das möchte ich an jedem von uns auch heute klar machen. Jesus ist auch eine Lebenshilfe für dieses Leben. Jesus hat und diesen Menschen geholfen, damit er die Zügel seines Lebens wieder in seine Hand nehmen kann. Und dass die Not groß war, wenn man nur ein paar Verse weitergeht, dann heißt es, denn er heilte ihre so viele, also dass sie ihn überfielen. Mal mal vorstellen, die haben sich auf ihn gestürzt wie eine Schar Heuschrecken. Dass ihn überfielen alle, die geplagt waren, auf dass sie ihn anrührten, damit sie eine Heilung bekommen, damit sie eine Hilfe bekommen. Und Jesus hat, man kann lesen, und das heißt auch, wenn man alles aufgeschrieben hätte, die Bücher hätten es nicht gereicht. Er ist an der Not nicht vorbeigegangen. Er hat, wo er nur konnte, hat er geheilt und hat etwas dazu beigetragen, dass das Leben erhalten wurde. Und deshalb, ihr Lieben, jetzt ist natürlich, die Lebenshilfe bieten ja ganz viele Programme an. Es gibt Religionen, die bieten Lebenshilfe an. Aber der Unterschied zu all denen ist, dass wenn es hier um Lebenshilfe geht, geht es um die Person Jesu Christi. Es geht hier nicht, dass Jesus nur sagt, alles, was wir machen sollen, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und dieses das Leben ist nicht nur gemeint, das Leben, was wir mal in der Ewigkeit haben werden. Und das Leben ist eben, dass wir Jesus annehmen, dass wir an ihn glauben und ihn annehmen. Denn er will Wohnung machen in uns. Und er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, damit er uns führt und leitet durch dieses Leben. Und wir können auch in der Bibel ganz viel lesen, wie viel Lebenshilfe uns eigentlich in Aussicht gestellt wird. Aber wir müssen verstehen, die Lebenshilfe besteht nicht darum, dass wir, weiß nicht, wie toll sind oder es meistern, sondern dass Jesus unsere Lebenshilfe ist. Und er ist das Wort. Wir dürfen sein Wort in uns aufnehmen. Wir dürfen es verwenden in gewissen Situationen. Wir dürfen es aussprechen. Und das verändert dein und mein Leben. Das ist etwas Reales, wie auch vorhin gesagt wurde. Ja, wir verstehen nicht alles mit dem Abendmahl, was dahinter steckt. Ja, wir haben es mit einem ganz, ganz, ganz großen Gott zu tun. Und ich musste daran denken, ich weiß nicht wenige Beispiele, wo viele während des Abendmahls geheilt wurden. Auch aus dem Bekanntenkreis. Todkrank. Warum? Weil dieser Jesus, sie haben geglaubt, sie nehmen teil an ihm. Es ist eine wunderbare Sache, ihr Lieben, und es steht uns zur Verfügung. Jesus ist unsere Lebenshilfe. Lasst uns nicht zufrieden geben. Nur, es geht dann weiter. Letztendlich, der Weg dafür, Jesus sagt auch, wer meine Jünger sind, die werden das tun, was ich sage. Und die Lebenshilfe, kann ich aus meiner Erfahrung auch sagen, besteht auch darin, zu tun, was Gott möchte. Dass man darin versucht, natürlich sind wir schwach und wir können uns um nichts verdienen, das steht außer Frage. Aber wenn wir wiedergeborene Christen sind, dann heißt es ja auch, wir werden neugeboren, wir kriegen Leben aus Gott. Und dieses Leben aus Gott hat den Wunsch, die Sachen zu tun, die Gott wohlgefällig sind. Dann hat der Mensch den Wunsch, dass er ein besserer Mensch wird. Hier geht es nicht, dass wir um Gesetzlichkeit, dass wir etwas erreichen durch unseren Wandel. Versteht mich nicht falsch. Aber sollte einer meinen, er ist Christ und hat nicht den Wunsch, dass er verändert wird, dann muss er seine Wiedergeburt wirklich hinterfragen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und das, was aus Gott geboren ist, das trachtet nach dem, was göttlich ist. Und der Paulus spricht dann auch, ja, aber ich habe den anderen Menschen auch noch in mir und da ist immer Streit und immer Kampf. Und zum Schluss sagte ich, ja, ich schaffe es nicht, wer kann mich, aber trotzdem, wenn wir zurückblicken, können wir sehen, wie gesegnet Paulus war und wie viel Gutes er getan hat für die Gemeinde und uns hinterlassen hat. Dieser Kampf wird bleiben. Aber Paulus sagt, ich kämpfe den guten Kampf. Und der gute Kampf ist, Ausschau zu halten, wie kann ich Gott dienen? Wie kann ich die Welt mit Gottes Augen sehen? Wie kann ich meinen Nächsten mit Gottes Augen sehen? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich dazu beitragen, dass ich durch seine Hilfe Leben erhalte? Denn das sagt Jesus. Er sagt nicht, jetzt, ich bin jetzt hier, um Leben zu erhalten. Was ist es nicht gut, wenn wir das tun oder das Böse, statt Böses Leben erhalten, sagt Jesus. Also bist du und ich, und dieses ist mir ganz stark hängen geblieben. Und das begleitet mich in dem Alltag. Und ich merke, ich sehe die Welt ganz anders dadurch. Jesus möchte, dass ich auch durch seine Kraft etwas tue, was Leben erhält, was dem Menschen gut tut. Was den Menschen wirklich, und es gibt so viel, es gibt so viele Probleme da draußen. Es gibt so viele Menschen. Ich kann mich erinnern an ein bekanntes Ehepaar, die sind auch gläubig, die haben irgendwo in einem Laden mal jemanden gefragt, weil sie das so am Herz hatten, wie geht es ihnen denn? Und der fing an zu weinen. Er sagt, das hat mich nie jemand gefragt. Wie geht es dir? Und es gibt so viele Menschen, wo wir etwas tun können, was lebend erhaltend ist. Und hier geht es nicht darum, jetzt zu sagen, mach dies, mach das und jenes. Ich möchte euch das weitergeben. Geht raus und nehmt das mit. Was kann ich tun, um Leben zu erhalten? Und wir haben ja so viele Anstrengungen, nehmen wir. Also ich gebe nur ein kleines Beispiel. Ich habe da gelesen von einem Vogel, der heißt Waldrapp. Hat einer schon gehört von dem? Ein Kenner unter den Naturliebhabern. Der Waldrapp wurde im 17. Jahrhundert, Franz, du kannst mich korrigieren, wenn ich was falsch sage, wurde er so stark gejagt, dass er praktisch am Aussterben bedroht war. Und weltweit ist der einer der Vögel, der am meisten bedroht ist vor dem Aussterben. Was machen wir jetzt? Jetzt ist man dahin gegangen und hat ein Aufzuchtprogramm ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ich glaube, in München ist das, glaube ich. Da kann man sogar so von außen reingucken. Da schlüpfen dann hier diese kleinen Waldrappen und dann kriegen die so einen Menschen als eine Mutter. Kann auch männlich sein, die Mutter in dem Fall. Ne? Die sich darum kümmern, schön abgeriegelt. Es ist eine irre Geschichte. Die rauchen dann auch nicht und nehmen gewisse Sachen nicht, damit der Geruch, die Beziehung zu diesem kleinen Küken nicht gestört wird. Und von draußen kann man durchgucken. Und sobald sie dann Flügel sind, dann setzen sich diese Mütter, und in dem Fall, auf so ein Leichtflugzeug. Das ist nur so ein Gestell mit irgendeinem Motor da, also wäre nichts für mich, muss ich ehrlich sagen. Und dann wird zusammen mit den aufgezogenen Waldrappen, muss man ja in den Süden dann es schaffen, denn von Natur aus haben sie diese Orientierung nicht und diese Gesinnung. Also fliegen die mit diesem Gestell über die Alpen nach Italien und die alle munter hinterher. Und dann bleiben die da ein paar Monate und dann nachher ist man ganz gespannt, wie viele es schaffen, wieder zurückzukommen. Und tatsächlich, der Bestand wächst und wächst. Warum erzähle ich das? Das ist ein Beispiel der Lebenserhaltung. Und wir nehmen enorm viele Anstrengungen, damit wir das, was wir Menschen so schnell und kaputt machen, um es irgendwie wieder aufzupäppeln. Ganz viel unternehmen wir. Ihr Lieben, Jesus rückt den Menschen in den Mittelpunkt. Jesus hat gesagt, der Mensch ist wichtiger. Der Sabbat wurde wegen dem Menschen gemacht. Der Mensch ist mir wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass wir in der Natur und überall uns einbringen, um Leben zu erhalten. Bitte lasst uns mit noch mehr Eifer durch Jesus, der durch uns arbeiten möchte, eine Lebenshilfe sein für viele Menschen. Ein gutes Wort, eine praktische Hilfe. Und da fängt an zu fließen der Segen Gottes. Dort fängt an eine Veränderung auch in deinem Leben. Warte nicht immer, bis du meinst, jetzt muss ich alles auf die Reihe kriegen. Die Veränderung geschieht durch Jesus Christus in deinem Leben. Er ist die Lebenshilfe. Und er hilft dir. Er hilft dir, dass die Wunden heilen. Er hilft dir, dass du in die Zukunft gucken kannst. Die Menschen fürchten sich, die haben das Problem, was hinten ist und haben keine Hilfe, es zu überwältigen. Und sie fürchten sich vor dem, was vorne ist. Als Christ haben wir den Vorteil, dass wir uns freuen dürfen auf das, was vor uns liegt. Und deshalb, ihr Lieben, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir etwas verdienen können. Und die Gnade des Herrn ist groß über alles. Und wir können ohne ihn nichts tun, haben wir ganz klar gehört. Aber Jesus möchte uns benutzen, dass wir eine Lebenshilfe sein können für viele Menschen. Und da darfst du kreativ sein. Die Erfahrung ist wirklich die, wenn du jetzt wirklich von ganzem Herzen jemandem helfen willst, dann kommen auch die Ideen. Dann gibt dir Gott auch die Begegnungen, er gibt dir die Ideen, er gibt dir die Kraft. Ein französischer Schriftsteller und katholischer Sprachphilosoph hat mal gesagt, ich habe nichts getan, was Gott wollte. Das steht fest. Im Gegenteil, ich habe immer nur geträumt, was ich von Gott wollte. Dadurch entsteht keine Veränderung. Die Veränderung steht, indem wir Jesus aufnehmen, indem wir versuchen, mit seiner Kraft das zu tun, in der Vergebung zu leben, in Hilfsbereitschaft, füreinander da zu sein, füreinander zu beten. Das ist das, was Gott dieser Welt geschenkt hat, uns Christen geschenkt hat. Und das ist Lebenshilfe, wenn wir es praktizieren. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und ein kleines Beispiel, noch einmal ganz kurz. Also ihr merkt, ich könnte über das Thema stundenlang reden, aber ich will euch nicht auch irgendwie ich will euch nur sensibilisieren auf dieses Thema. Und nur ein kleines Beispiel, wir kennen auch so ein altes Ehepaar, da haben wir auch gesagt, wenn was ist bei euch, wir sind wirklich alt und gebrechlich, ihr könnt euch zu jeder Zeit bei uns melden, dass wir euch helfen. Wisst ihr, das ist schon auch eine gute Sache. Nicht, dass wir jetzt, ich will mich nicht loben, nur als Kleine an einem Menschen das Gefühl zu geben, Mensch, wenn was ist, ich bin für dich da. Ist wie so ein altes Ehepaar, was niemanden hat und gebrechlich ist, eine ganz große Geschichte. Und wie das so ist, wenn man etwas zusagt, kann es tatsächlich, dass dann auch was passiert. Und es ist nicht selten, dass dann mal ist, ja, der Schnee ist da zu schicken oder was auch immer. Ist nicht das Problem. Aber dann habe ich ein wenig lustiges Erlebnis gehabt. Also bei der Tante von meiner Frau war der Rohladenkasten runtergedonnert, richtig großes Teil im Wohnzimmer. Und auch durch ihre Krankheit bedingt, braucht sie unbedingt das Tageslicht und ist eine ganz komplizierte Geschichte gewesen. Man musste von außen dran und man konnte auch nicht auf die Schnelle irgendwie eine Lösung finden durch Handwerker. Die müssten, weiß nicht, von der holländischen Grenze kommen, eine ganz spezielle Anfertigung. Ja, da habe ich mich da dran gemacht, um es zu reparieren. Und dann vergingen dann schon ein paar Stunden. Erstmal musste ich alles aufmachen und will auch nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall war ich am Reparieren und dann hatte ich so weit, wo ich sagte, okay, jetzt funktioniert es. Meine Frau dann schon im Innenraum gezogen und dann donnerte es wieder runter. Also das war offensichtlich okay, was ich gemacht habe, aber es gab dann noch ein zusätzliches Problem. Ja, dann musste ich auch alles wieder aufbauen und alles durchgehen innerhalb der Achse und weiß nicht was. Und ich hatte es dann gefunden, habe was improvisiert und tatsächlich, es funktionierte. Aber das Problem war, der ganze Tag war weg. Es war abends um 9, es ging auf 10 zu und dann kam ich ganz müde und kaputt nach Hause und setzte mich hin und habe was gegessen. Da kriegten wir einen Anruf. Christiane, meine Frau, kannst du dem Hans sagen, er soll kommen, unser Rohladenkasten ist kaputt. Da sind wir da gestanden und da haben wir gesagt, er ist am Essen, aber in 10 Minuten kommt er. Da haben wir wirklich 10 Minuten nur gelacht. Wir haben gelacht, wir haben gesagt, guck mal, was für einen Humor Gott auch hat. Ich bin den ganzen Tag am Rohladenkasten da am Werke und quäl mich ab. Und jetzt möchte Gott tatsächlich sehen, ob ich jetzt für diese alten Menschen eine Hilfe sein möchte. Denn soll mir keiner erzählen, dass das alles so Zufall ist. Ja, haben gesagt, okay, obwohl ich ganz schwach und kaputt war, wir kommen, es sind nur noch Kleinigkeiten kommen. 5 Minuten später riefen sie wieder an, es klappt wieder, es läuft wieder. Ihre Geschichte. Aber ein kleines Beispiel. Signalisiert den Menschen, dass ihr für sie da seid. Lasst euch gebrauchen, im Gebet auch für Menschen. Gott gibt Ideen, wie ihr helfen könnt, wie ihr eine Lebenshilfe sein könnt. Denn das Reich Gottes, hat Jesus gesagt, fängt hier an. Es fängt hier an. Und das Reich Gottes ist wirklich, wir müssen leben in diesem Reich. Es reicht nicht, wenn wir hier uns versammeln am Sonntag, sondern wenn wir innerhalb dieses Reiches uns bewegen. Und dort ist die Bibel voll. Betet füreinander, helft euch, segnet euch. Lest mal die Bibel durch und ihr werdet merken, in wie vielen Dingen Gott uns gebrauchen möchte, damit wir eine Lebenshilfe sind. Ich hoffe, dass es euch auch so groß wird wie mir. Und ich bin mir sicher, wenn ihr es liegt an der Einstellung, wenn ihr diese Einstellung übernehmt und die Welt mit diesen Augen seht, Gott möchte auch, dass ich eine Lebenshilfe bin. Dass er durch mich eine Lebenshilfe bin für die Menschen. Und dann werdet ihr erleben, Segen, ihr werdet erleben, dass ihr Menschen über den Glauben reden könnt, das passiert uns auch oft. Das ist das Reich Gottes, was da wächst und endet letztendlich in der Ewigkeit. Es ist nicht grenzlich, es ist nicht nur für die Ewigkeit und auch nicht nur für diese Erde, sondern es fängt hier an und endet in der Ewigkeit. Und ich mache jetzt persönlich Schluss, aber ich möchte noch, die Christiane möchte noch ein Zeugnis auch weitergeben, wenn ihr noch so viel Zeit habt. Können wir dieses Handmikro haben oder? Ja, dann kannst du das benutzen. Von meiner Seite aus sage ich jetzt schon Amen und Dankeschön fürs Zuhören.